Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Genom genommen. Diesen Podcast nehmen wir im Zuge des iGEM-Wettbewerbs 2021 auf und wollen ein bisschen in diesem Podcast über Themen wie Gentherapie, Gentechnik und auch die ethische Frage dahinter ein bisschen erläutern und ein bisschen darüber erzählen. Und ich bin der Ben, ich bin 23 Jahre alt und studiere jetzt im vierten Semester an der TU KL, also an der Technischen Universität Kaiserslautern, Biologie. Und habe heute noch den Nikolas an meiner Seite dabei.
Hallo, das bin ich. Ich bin auch 22 Jahre alt. Ich studiere mittlerweile im sechsten Semester Bio, an der TU Kaiserslautern. Ja, und ich freue mich hier heute mit dir dabei zu sein.
Ja, hallo Nikolas. Ich habe jetzt ja schon so ein bisschen den iGEM-Wettbewerb angesprochen. Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht kurz erklären, um was es sich dabei handelt?
Ja, gerne. Bei iGEM handelt es sich um einen internationalen wissenschaftlichen Forschungswettbewerb, an dem studentische Teams teilnehmen und ihre eigenen Projekte sich ausdenken, umsetzen und dann auch von einer internationalen Jury vorstellen können. Das Ganze hat mal ganz klein in Amerika gestartet, als Projekt an einer Uni, aber ist inzwischen hat riesige Dimensionen angenommen und mehrere hundert Teams aus der ganzen Welt sind damit beteiligt. Unser Team besteht aus 9 jungen, hochmotivierten Studenten. Wir haben uns im Winter zusammengefunden, arbeiten gerade an der Umsetzung unseres Projekts und wollen in diesem Zuge auch diesen Podcast aufnehmen.
Genau. Und als kleinen Einstieg in das Thema Gentechnik haben wir uns heute die Geschichte von Nana und Lulu rausgesucht und wollen da ein bisschen mit euch drüber diskutieren. Nana und Lulu sind nämlich 2 chinesische Mädchen, die von einem Forscher gegen HIV immunisiert worden sind. Der Forscher hat bei diesen Mädchen nämlich die Zellen so verändert mit gentherapeutischen Maßnahmen, dass der HIV-Virus diese Zellen nicht mehr infizieren kann. Und Nikolas, willst du kurz erklären, was der da jetzt genau verändert hat in den Zellen?
Genau, also der hat das nicht in den schon ausgewachsenen Mädchen gemacht, sondern im ganz frühen Stadium, also im Embryonenstadium, als die Mädchen quasi nichts mehr waren als eine befruchtete Eizelle. Mhm. Und der hat das gemacht, indem er ein Gen verändert hat, das für einen Rezeptor kodiert. Und dieser Rezeptor ist normalerweise an Immunzellen im menschlichen Körper. Und an den können die HIV-Viren binden und so in diese Zellen eindringen und sie zerstören. Und wenn dieser Rezeptor mutiert ist, dann können die Viren nicht mehr daran binden. Und dadurch ist man dann immun.
Genau. Und das Problem war halt, dass der Vater dieser Mädchen HIV-positiv war. Und wenn man in China HIV-positiv ist, dann ist es so, dass man halt viel Ausgrenzung erfährt. Und der Forscher hat jetzt praktisch dem Elternteil angeboten, die Embryonen gegen HIV zu immunisieren, da halt die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die ebenfalls mit HIV infiziert sind, wenn halt der Vater auch positiv auf HIV ist. Und das Ganze hat halt eine riesengroße, kontroverse Diskussion ausgelöst, weil das der erste wirkliche Eingriff in die Keimbahn des Menschen war. Also wo als erstes Mal wirklich mit gentherapeutischen Maßnahmen in die Keimbahn von Menschen eingegriffen worden ist.
Wenn du das jetzt schon so erwähnst, wird es sich vielleicht lohnen, auch direkt zu erklären, was mit einem Keimbahneingriff gemeint ist. Kannst du das vielleicht kurz gegenüberstellen, zum Beispiel einer somatischen Gentherapie?
Genau, der Unterschied ist halt, dass wenn man Veränderungen, also Mutationen in der Keimbahn herbeiführt, dann wirkt sich das auf die Kinder aus von den Menschen, wo man jetzt praktisch in die Keimbahn eingegriffen hat, und auf deren Kinder und deren Kinder und deren Kinder. Und man kann halt gar nicht genau abschätzen, was das für Folgen haben wird in der 3., 5., 10. Generation. Wohingegen, wenn man in seinen somatischen, ausdifferenzierten Zellen eingreift, stirbt praktisch diese Mutation am Schluss mit einem und wird halt nicht weitervererbt. Und da gibt es jetzt halt eine riesige ethische Diskussion drüber, wo praktisch die Grenze gezogen wird, in was man eingreifen darf und in was eben halt nicht.
Das Interessante dabei ist, dass die wissenschaftliche Arbeit, wenn man sie überhaupt so nennen möchte, von dem He Jiankui, das war der Name dieses chinesischen Forschers, aus vielen unterschiedlichen Gründen kontroverse Diskussionen ausgelöst hat. Nicht nur, weil ein Eingriff in die menschliche Keimbahn bisher noch nie in dieser Art und Weise geschehen ist. Also bisher war das immer nur in Zellen, die danach halt kontrolliert abgetötet wurden. Es wurde noch nie in einem Embryo durchgeführt, der dann tatsächlich auch in eine Mutter wieder eingepflanzt und ausgetragen wird. Mhm. Es ging auch generell um die Arbeitsweise, um die Art und Weise, wie er das produziert hat. Also wenn man sich die Protokolle von He Jiankui anschaut, dann sieht man sehr schnell, dass mit seinen Daten oft vieles nicht stimmt und dass zum Beispiel gar nicht alle Zellen erfolgreich mutiert werden konnten. Also bei einem der Mädchen zeigt sich zum Beispiel eine Mosaikbildung. Das heißt, manche Zellen verfügen über das mutierte Gen, manche Zellen haben noch das Wildtyp-Gen, also das ursprüngliche funktionierende Gen, was bedeuten würde, dass sich immer noch Zellen in diesem Organismus mit HIV anstecken können und dass das Kind überhaupt gar nicht immun gemacht wurde.
Ja, und das Problem dabei ist ja auch, dass, also es gibt ja Menschen, wo durch natürliche Mutation dieser Rezeptor ebenfalls nicht existiert und die auch auf natürliche Weise gegen HIV praktisch geschützt sind, die sich nicht mit HIV infizieren können. Mhm. Das Problem dabei ist, man hat halt herausgefunden, dass Menschen, die diesen Rezeptor nicht haben, eine viel höhere Chance haben, an Grippe schwer zu erkranken. Und auch die Lebenserwartung dieser Menschen entspricht nicht derer, die jetzt die Mutation jetzt nicht haben.
Das ist ja auch, das macht ja auch absolut Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Rezeptoren sich an Lymphozyten, also an Zellen des Immunsystems, befinden. Mhm. Der HIV-Virus bindet daran und zerstört dann diese Zellen, aber normalerweise sind diese Rezeptoren ja super wichtig, um eben Viren zu binden, zu erkennen, dass Fremdkörper im eigenen Organismus sind und die auch erfolgreich zu bekämpfen. Wenn dann irgendein Grippevirus kommt und der nicht mehr gescheit binden kann, können die Immunzellen die nicht registrieren und dann hat das eventuell, wie du schon gesagt hast, schwere Konsequenzen auch für das Individuum.
Genau, und mit diesem Eingriff hat der Forscher ja die ethische Linie überschritten.
Das ist natürlich eine krasse Information, denn ich bin mir sicher, das war dem He Jiankui ja auch bewusst. Und dann muss man ja irgendwie abwägen, versuche ich das Kind HIV-immun zu machen und nehme dafür dann vielleicht diese verminderte Lebenserwartung in Kauf? Ist es mir das wert? Versuche ich nicht vielleicht lieber, das Individuum später vor einer HIV-Infektion anderweitig zu schützen? Also auf jeden Fall interessant, welche Entscheidungen da getroffen wurden. Und diese Entscheidungen führen ja auch dazu, dass viele Wissenschaftler denken, dass es dem He Jiankui gar nicht wirklich um eine Immunisierung ging, sondern im Grunde um Aufmerksamkeit.
Genau, er wollte im Prinzip einfach zeigen, dass man mittlerweile schon mit gentherapeutischen Maßnahmen in die Keimbahn des Menschen eingreifen kann. Das Ganze hat natürlich eine große ethische Diskussion aufgeworfen.
Weil, zu Recht.
Zu Recht, genau. Weil das Leben dieser Mädchen auf dem Spiel stand. Und die Mädchen, also man weiß gar nicht, wie sich das jetzt auswirkt, wenn die Mädchen erwachsen werden, ob sich das vielleicht sogar in eine negative Richtung entwickelt, sodass man sagen kann, die Mädchen werden irgendwann vielleicht Krebs entwickeln oder halt andersweitig eine Beeinträchtigung erfahren.
Absolut. Und das liegt ja nicht nur an der Mutation an sich, es liegt ja auch daran, dass er hat CRISPR-Cas verwendet, um diese Mutation herbeizuführen. Und es ist einfach bekannt, dass so eine genverändernde Methode nicht zu 100% genau ist. Das heißt, es wird meistens nicht immer nur genau das Gen geschnitten oder verändert, von dem man es möchte. Es kann immer auch zu sogenannten Off-Target-Effekts kommen. Das heißt, irgendein anderes Gen im Chromosomensatz wird verändert, wird irgendwie ausgeschaltet vielleicht. Und man kann noch gar nicht so richtig absehen, welche Konsequenzen sich dann eigentlich für den Organismus daraus ergeben.
Genau. Und wir reden jetzt ja die ganze Zeit über dieses CRISPR-Cas-System. Willst du ganz kurz erklären, in 2-3 Sätzen, wie das ungefähr funktioniert?
In 2-3 Sätzen, da hast du mir jetzt aber ein Limit gegeben. Also CRISPR-Cas, diese Methode ist ja noch gar nicht so alt. Die wurde, glaube ich, 2012 das erste Protokoll dafür geliefert. Und dafür gab es auch direkt den Nobelpreis, also für die Anwendung dieser Methode, um Gene gezielt zu verändern. Das stammt ursprünglich aus Bakterien und Archaeen. Die haben das als eine Art Immunsystem, als Abwehrmechanismus gegen eindringende Viren. Weil Viren die Angewohnheit haben, auch Bakterien zu befallen, denen dann ihre eigene DNA zu injizieren, sich in den Bakterien, die Bakterien produzieren quasi für die Viren dann die Proteine und platzen am Schluss und geben ganz viele neue Virenpartikel frei. Und davor möchte sich natürlich die Bakterie irgendwie schützen. Und wie macht sie das? Indem sie eindringende Fremd-DNA, Viren-DNA erkennt und unschädlich macht. Und das geht am besten, indem man sie zerschneidet. Und wenn dann zum Beispiel eine Bakterie von einem Virus angegriffen wird und das gerade noch so heil übersteht, dann kann sie die DNA, zumindest Abschnitte von dieser viralen DNA, bei sich im eigenen Genom abspeichern. Das macht sie in einem bestimmten Genabschnitt, in den CRISPR-Genen. Das sind Gensequenzen, die bestehen aus ganz vielen kurzen, sich wiederholenden Sequenzen. Und zwischen diesen sogenannten Repeats gibt es sogenannte Spacer-Regionen, in die dann sogenannte Target-DNA eingebaut werden kann. Zum Beispiel ein Stück von dieser viralen DNA.
Genau.
Und die wird dann irgendwann transkribiert und es wird mRNA daraus gemacht.
Und dann gibt es natürlich auch noch dieses Cas9-Protein. Und dieses Cas9-Protein bekommt dann von der Zelle diese kodierte mRNA und sucht dann auf dem ganzen DNA-Strang nach dem zugehörigen Virus-DNA und schneidet die dann praktisch raus und zerstört die. Und damit ist das Bakterium wieder geheilt. Und mit CRISPR-Cas9 kann man jetzt relativ einfach die DNA bearbeiten, ohne dass man jetzt großartig Marker in die DNA einbringen muss, damit man weiß, wo man schneidet. Dieses Cas9-Protein, das läuft mehr oder weniger nämlich auf Autopilot und sucht selber auf der DNA nach dem zugehörigen Fragment. Und da entsteht jetzt ja eine ganz große ethische Frage dahinter. Das heißt, man kann jetzt nicht nur Krankheiten zum Beispiel damit heilen, sondern man könnte auch andere Eigenschaften von sich anfangen zu verändern. Und Nikolas, wie ist denn dein Standpunkt dazu oder wie siehst du das denn, dass man jetzt zum Beispiel seine Haarfarbe theoretisch ändern könnte?
Geht es jetzt um die Designer-Babys?
Genau.
Boah, das ist eine richtig schwierige Fragestellung, weil ich natürlich eigentlich hoffe, dass wir an so einen Punkt gar nicht kommen, dass ich überhaupt mit jemandem diskutieren muss, ob es richtig ist, welche Haarfarbe das Baby hat, weil das ist natürlich absolut egal und man sollte das auch nicht aussuchen dürfen. Aber das Problem ist ja immer, man möchte auch möglichst viel Gesundheit garantieren für nachfolgende Generationen, für Menschen, die geboren werden. Und wenn ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, durch eine Genveränderung ein qualitativ besseres Leben, ein gesünderes Leben zu bewirken, dann wäre es ja fast schon ethisch verwerflich, wenn ich es nicht machen würde. Es ist ziemlich schwierig, weil natürlich auch die Frage, was ist jetzt eine Krankheit, was ist eine Beeinträchtigung, unterscheidet sich je nach Kulturkreis, je nach Auffassung. Ich habe da keine definierte Meinung zu. Wie sieht es da bei dir aus?
Also ich denke, dass es auf jeden Fall richtig ist, Krankheiten, die man heilen kann, zu heilen und halt auch dann diese Gentherapie einzusetzen, wenn man jetzt genau bestimmen kann, dass das Kind mit irgendeiner schweren, unheilbaren Krankheit auf die Welt kommen würde. Ich sehe es halt ein bisschen kritisch, wenn man halt in die Keimbahn des Menschen eingreift, weil halt man nicht diese Risiken abschätzen kann.
Das ist ja das Problem. Ich meine, wir können sagen, somatische Gentherapie schön und gut. Wenn du halt ausdifferenzierte Zellen Gen veränderst und wieder in den Körper einbringst, dann ist die Chance relativ hoch, dass die nach einer Zeit absterben, dass die abgebaut werden, dass die Gene, die eingefügt würden, wieder stillgelegt werden. Man weiß noch nicht genau, aus welchen Gründen, aber solche somatischen Gentherapien sind noch nicht zu 100% erfolgreich. Man weiß, dass es ein vielversprechender Ansatz ist, aber da muss echt noch viel gearbeitet werden. Und um langfristig und so sicher wie möglich eigentlich bei einem Menschen sowas zu heilen, müsste man ganz früh im Embryonalstadium ansetzen. Und da beeinflusst man dann eben auch zwangsläufig die Keimbahn mit.
Ja, genau. Und das Problem ist halt auch immer, wo zieht man die Grenzen? Weil klar, die Menschen, die jetzt von einer Krankheit betroffen sind, die werden wahrscheinlich sagen, ja, bitte heilt meine Krankheit. Aber wenn es darüber hinausgeht, zum Beispiel, dass mal irgendein anderes Leiden kuriert, da könnte man dann theoretisch die Grenze ziehen. Und da, finde ich, ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, weil der Mensch denkt ja generell oft egoistisch. Und es gibt wahrscheinlich dann auch Menschen, die nicht davon Halt machen würden, dass die Hautfarbe oder die Augenfarbe oder die Haarfarbe oder die Größe eines Menschen zu ändern. Und da sind wir dann halt an dem Punkt angekommen, wo wir über Designerbabys sprechen. Und da ist halt die Frage, inwieweit man das zulassen sollte und ob man halt das Ganze per Gesetz so regeln sollte, dass es halt dazu eben nicht kommt.
Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall viel diskutiert heute. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen. Vielleicht haben wir euch auch selber zum Nachdenken angeregt. Wir freuen uns auf jeden Fall total, dass ihr bei dieser ersten Folge mit dabei wart, dass ihr reingeschalten habt, dass ihr zugehört habt. Das finden wir voll cool. Vielen Dank. Und vielleicht seid ihr auch bei einer der weiteren Folgen dabei.
Genau. Wir wollen jetzt versuchen, regelmäßig Folgen rauszubringen und hört gerne in die anderen Folgen dann auch noch rein.
Alles klar. Vielen Dank. Macht's gut.
Tschüss. Einen besonderen Dank gilt der Firma Implen und allen weiteren Sponsoren, die ihr auf unserer Website finden könnt.